Ich bin jetzt 27 Jahre alt, aber all das geschah, als ich 17 war und gerade mit der Universität begann. Ich war aufgeregt wegen eines neuen Anfangs, denn die Highschool war keine gute Zeit für mich gewesen. Ich war der schüchterne, nerdy Typ und hatte noch nie mit jemandem etwas gehabt. An der Universität änderte sich nicht viel. Ich blieb schüchtern und lernte nicht viele Jungs kennen. Eines Abends erhielt ich eine Freundschaftsanfrage auf MSN von einem Benutzernamen, der darauf hindeutete, dass die Person einen ähnlichen Hintergrund hatte wie ich. Neugierig nahm ich an. Nennen wir ihn für diese Geschichte Ken. Als ich ihn fragte, wie er mich gefunden hatte, antwortete er nicht wirklich. Damals machte ich mir nicht viel daraus. Es schien mir in Ordnung, einfach jeden als Freund hinzuzufügen. Wir begannen zu chatten und bald stellte sich heraus, dass wir in derselben Stadt lebten und ähnliche Wurzeln hatten. Er sagte, er sei aus Indien, genau wie ich. Er hatte kein Profilbild online, was ihn dazu veranlasste, vorzuschlagen, unsere Webcams zu nutzen. Ich zögerte, stimmte aber schließlich zu. Ich war erleichtert, als ich sah, dass Ken ein ganz normaler Junge in meinem Alter war. Unsere Chats gingen über Wochen weiter, bis wir schließlich zu Textnachrichten und Telefonanrufen übergingen. Ich begann, ihn zu mögen. Er lud mich mehrmals ein, aber ich war immer beschäftigt. Schließlich vereinbarten wir ein Treffen zum Mittagessen. Er bot an, mich nach dem Unterricht mit seinem Auto abzuholen. Ich zog mich etwas schicker an, aufgeregt wegen meines ersten Dates. Wir planten, in ein vegetarisches Restaurant zu gehen. Ich erzählte meinen Freunden nichts davon, weil ich mich schämte. Ein schwarzes Auto mit getönten Scheiben hielt an. Es war Ken. Er sah gut aus, aber das Auto roch stark nach Zigarettenrauch, was mich überraschte. Obwohl ich mich wegen des Rauchgeruchs unwohl fühlte, stieg ich ein, als er die Tür öffnete. Kaum saß ich, legte er seine Hand auf meinen Oberschenkel. Ich wich zurück, nervös. Ich fragte ihn, ob er wusste, wo das Restaurant war, und bot an, ihm mit der Orientierung zu helfen. Er lächelte nur und fuhr los. Danach hörte Ken auf, mir Nachrichten zu schicken. Ich dachte, er hätte mich vergessen, aber damit war es nicht vorbei. Einmal bat er mich, ihn spät in der Nacht zu besuchen und bot sogar an, ein Taxi zu schicken. Seine Versicherung. Kein Sex, ich verspreche es, machte mich nur noch unbehaglicher. Ich antwortete nicht. Er versuchte es monatelang weiter, bis er plötzlich aufhörte. Ich hoffte, das wäre das Ende gewesen, aber das war es nicht. Nach Februar hörte ich nichts mehr von Ken, und sein Schweigen dauerte auch nach Valentinstag an. Im April besuchte ich eine Verwandte, nennen wir sie Anne, in der Karibik. Anne war sehr spirituell und hatte starke Verbindungen nach Indien. Während unseres Aufenthalts stellte Anne uns ihrer Freundin Connie aus Indien über Skype vor. Connie wirkte zunächst nett, aber wir wussten nicht, welches Chaos sie bald in unser Leben bringen würde. Es stellte sich heraus, dass Connie eine Kriminelle war, die es auf meine Familie abgesehen hatte. Bevor Anne sie kannte, war ihre Begegnung eine Falle. Sie stahl eine große Summe Geld und zerstörte unser Sicherheitsgefühl. Als wir sie konfrontierten, leugnete sie alles und verschwand dann. Dieses Chaos verband sich auf eine Weise mit Ken, die ich nie erwartet hätte. Während der Zeit, in der Connie bei uns war, drängte sie darauf, dass ich die Schule wechselte und stellte unangemessen persönliche Fragen. Ich war so gestresst, dass ich nichts Seltsames bemerkte. Nachdem Connie verschwunden war, erhielt ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Es war Ken. Mein Schock war unbeschreiblich, als ich realisierte, dass er Teil dieser abgründigen Geschichte war. Ich konnte nicht beweisen, dass Ken und Connie zusammengearbeitet hatten, aber viele Dinge passten seltsam zusammen. Als Ken mich aus dem Nichts anrief, fühlte ich mich verängstigt und wütend. Ich warnte ihn, ich würde die Polizei rufen, wenn er noch einmal Kontakt aufnahm. Seine Antwort war ein unheimliches Lachen, dann legte er auf. Ich war mir sicher, dass sie versuchten, wieder in mein Leben einzudringen. Aber glücklicherweise meldete sich Ken nie wieder. Später, als ich mit einem Familienmitglied sprach, das tief in die Situation verstrickt war, gestand es seine Ängste über Connys Drängen, mich auf eine unbekannte Schule in den USA zu schicken. Es befürchtete, alles könnte mit Menschenhandel zu tun haben und ich könnte nicht zurückkehren, wenn ich ging. Dieses Gespräch ließ alles für mich zusammenpassen. Ich erinnerte mich an Kens seltsames »Kein Sex-Versprechen« und Connys Rat, jungfräulich zu bleiben. Mir wurde klar, dass Ken vielleicht Teil von Connys Plan gewesen war, mich möglicherweise zu isolieren. Wir gingen nie zur Polizei, weil offensichtlich nichts eindeutig Illegales passiert war. Es ist schwer zu erklären. Nach all dem versuchte ich, Ken online zu finden, aber es gab keine Spuren. Es war, als hätte er nie existiert. Ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, ihn bloßstellen zu wollen, aber es gab keine Grundlage. Diese Geschichte mag verwirrend klingen, aber ich hoffe, sie kann als Warnung dienen. Sei vorsichtig, wem du vertraust, besonders online. Seitdem bin ich vorsichtig gegenüber spirituellen Organisationen, auch wenn ich weiß, dass sie für andere viel bedeuten können. Für mich sind sie nach dieser Erfahrung nichts, das ich akzeptieren kann. Also, bleib da draußen sicher. Und Ken und Connie, sollten unsere Wege sich noch einmal kreuzen, werde ich mich nicht zurückhalten. Es begann während meiner freien Tage im August. Ich hatte seit Monaten von zu Hause aus gearbeitet, sah kaum jemanden und die Urlaubssaison ließ mich isoliert fühlen. Alle waren irgendwo hingefahren, Spanien, Türkei, Dascha. Aus Langeweile und vielleicht auch ein bisschen Einsamkeit wurde ich aktiver in einem Forum über Outdoor-Sport und Diskussionen zu Energy-Nahrung. Dort lernte ich Oliver kennen. Sein Nutzername war etwas Einfaches wie Moto Ali. Er schrieb mir zuerst als Antwort auf meinen Kommentar zu gefriergetrockneten Mahlzeiten. Wir unterhielten uns über Wandern, Proteinriegel und seine Solo-Motorradtouren durch Europa. Seine Antworten waren detailliert, als wüsste er wirklich, wovon er sprach. Routen in den Alpen, welche Proteinriegel nicht wie Kleber schmeckten, wie man zwielichtige Hostels vermied. Es war locker, nichts Seltsames. Der Chat wechselte zu Telegram und ich dachte nicht zweimal darüber nach. Seine Nachrichten waren schnell, aber durchdacht. Er fragte, ob ich jemals allein reiste. Ich sagte nein, aber dass ich es mal ausprobieren wollte. Er meinte, es sei befreiend. Nach ein paar Tagen wurden seine Nachrichten persönlicher. Lustige Fakten über ihn, welche Kaffeemarke er mochte, welche Playlists er auf Reisen hörte. Ich teilte auch einiges. Wo ich aufgewachsen war, mein Job, ein paar gefilterte Selfies, die Art, die Leute in Instagram-Stories mit Hundeohren oder verschwommenem Licht posten. Er antwortete mit Fotos seines Motorrads an Klippen, seinem Helm auf einer Bank mit Sonnenuntergang, einem unscharfen Campingplatz. Es wirkte echt. Er sagte, er hätte eine Woche frei und würde in meine Stadt kommen. Lass uns nächsten Freitag treffen, Kaffee trinken und durch die Stadt laufen. Ich sagte, ja, warum nicht? Wir machten lockere Pläne. Dann hörte er plötzlich auf zu antworten, als wäre er verschwunden. 2 Tage vergingen, dann 3. Ich überprüfte den Chat 1-2 Mal, dachte, vielleicht hatte er sein Telefon verloren. Zuerst störte es mich nicht. Dann kam die E-Mail. Eine einfache Nachricht, ohne Betreff, nur eine Anhangdatei und ein Satz im Text. Sieh dir den Anhang an. Die Absenderadresse war mir unbekannt. Ich klickte. Ein PDF öffnete sich mit meinen Fotos, den gefilterten Selfies, die ich ihm geschickt hatte, jetzt aber mit einem roten Wasserzeichen über jedem. Zahl oder teile. Die Schrift war mechanisch, nicht fett, einfach kalt. Unter den Fotos eine weitere Zeile in Fettschrift. Du kennst den Preis. 48 Stunden. Zuerst dachte ich, es sei ein Scam, ein Irrtum. Dann scrollte ich runter. Eine zweite Nachricht im PDF. Verschwende keine Zeit. Zahl einfach. Unterschrieben von Oliver. Meine Kehle schnürte sich zu. Es war kein öffentliches Leak, noch nicht, nur eine Drohung, aber es war mein Gesicht. Ich überprüfte den Chat. Er war noch offline. Ich versuchte ihm zu schreiben, keine Reaktion. Ich machte Screenshots von allem, dem Chat, sein Profil, der E-Mail, dem PDF. Dann googelte ich, wie man Erpressung anzeigt. Das führte mich zur örtlichen Cybercrime-Einheit. Ihre Reaktion war schnell, als hätten sie so etwas schon oft gesehen. Der Beamte, mit dem ich sprach, war ruhig. Er sagte, ich solle auf keinen Fall zahlen. Alle Beweise sichern. Nichts löschen. Jede Nachricht, jeden Screenshot, jede E-Mail behalten. Er hat das wahrscheinlich schon öfter gemacht. Wir verfolgen die Metadaten. Interagiere einfach nicht weiter mit ihm. Ich schlief diese Nacht nicht. Aktualisierte ständig mein Postfach, meine DMs, meine Instagram-Nachrichten. Nichts kam. Aber ich blieb wachsam. Überprüfte jede Benachrichtigung. Erwartete das Schlimmste. Der Beamte riet mir zu schweigen. Keine Antworten, keine Kommentare, keine Reaktionen, einfach alles dokumentieren. Jede weitere Nachricht von Oliver wurde kälter. Ein TikTok, dann ein anderes, ein Screenshot meiner Facebook-Freundesliste, dann meiner Instagram-Follower, dann meiner LinkedIn-Kontakte. Er sagte nicht, dass er ihnen schreiben würde, aber das musste er nicht. Ich wusste, was es bedeutete. Ich änderte alle Passwörter, aktivierte Zwei-Faktor-Authentifizierung, druckte Backup-Codes und legte sie in eine Schublade. Ich lud Aktivitätsprotokolle herunter, speicherte Zeitstempel und kopierte E-Mail-Header. Die Nacht fühlte sich endlos an. Mein Handy lag mit dem Bildschirm nach unten, aber ich konnte nicht anders, als es alle paar Minuten zu überprüfen. Jede Vibration ließ mir das Herz rasen. Ich ignorierte die letzte Warnnachricht um 4.17 Uhr. Ich öffnete sie nicht, machte nur einen Screenshot der Vorschau. Danach kamen keine weiteren E-Mails. Am nächsten Morgen fragte ich drei enge Freunde, ob sie etwas Seltsames gesehen hätten. Alle verneinten. Nichts war geleakt. Noch nicht. Ich war einen Schritt voraus, aber nur knapp. Mittags kam ein Anruf. Derselbe Beamte. Diesmal klang er konzentrierter, sprach schneller. Wir brauchen noch eine Stunde. Wir verfolgen die IP seines letzten Zugriffs. Ich nickte, obwohl er es nicht sehen konnte. Ich hielt eine Teetasse. Meine Finger zitterten vom Koffein. Der bittere Geschmack half nicht. Mitten im Gespräch kam eine weitere E-Mail. Nur ein Wort. Entschuldigung. Ich las es zweimal, öffnete es erneut, um sicher zu gehen. Keine Drohungen, keine Screenshots, nur das. Ich erzählte es dem Beamten. Er bat mich nicht zu antworten und sagte, er würde bald zurückrufen. 20 Minuten später tat er es. Wir haben jemanden festgenommen. Die Provider-Daten haben geholfen. Das Gerät wurde heute Morgen genutzt. Wir haben die Daten bestätigt. Oliver war nicht real. Oder besser, die Person hinter den Nachrichten war nicht, wer ich dachte. Der echte Oliver, wenn es ihn je gab, hatte ein Profil, das von einem Reiseblog vor Jahren geklaut war. Dieselben Fotos, dieselben Motorradaufnahmen, sogar das Campingbild war kopiert. Der Mann, der mich kontaktierte, nutzte eine VPN, machte aber einen Fehler. Einmal. Das reichte. Sie schnappten ihn. Ich spürte eine Welle der Erleichterung. Keine Freude, nur ein leichtes Nachlassen des Drucks. Ich schloss den Laptop, schaltete das Handy für ein paar Stunden aus. Aber ich wusste, ich durfte mich nicht entspannen. Das Internet vergisst nicht. Die Screenshots, das PDF, die Chatprotokolle, sie waren noch da, in Ordnern. Ich war nicht die Einzige. Der Beamte erwähnte ähnliche Fälle. Meiner hatte nur mehr Beweise. Jetzt lese ich Datenschutzrichtlinien wie Bedienungsanleitungen. Selbst meine Mikrowelle überprüfe ich, bevor ich sie mit WLAN verbinde. Ich schicke keine Fotos mehr an Fremde, egal wie harmlos sie scheinen. Meine Freunde scherzen, ich sei zur Digital-Hygiene-Guru geworden. Vielleicht stimmt das. Sie fragen, welche VPN ich nutze, welchen Passwortmanager, wie man Metadaten aus Bildern löscht. Es wird einen Prozess geben. Ich werde aussagen. Ich sagte sofort zu, als sie fragten. Ich will, dass es dokumentiert wird. Jeder Senden-Knopf hat jetzt Gewicht. Ich denke darüber nach, wohin meine Daten gehen. Wie viele Leute meine Fotos sahen. Vielleicht niemand. Vielleicht log er. Aber er überschritt die Grenze. Diese Pixel, einst eine Bedrohung, sind jetzt meine Waffe. Sie sind in einem Ordner namens Beweise. Auf einem USB-Stick, den der Beamte mir gab. Nicht um mich zu ängstigen, sondern um mich zu erinnern, dass sie mir halfen. Sie sprechen lauter als die Angst. Die Pixel, die mich manipulieren sollten, sind jetzt in einem Gerichtssaal und führen zu dem, was ihn zu Fall brachte. Ich begann um 2015 herum, Tinder zu nutzen. Ich hatte einige gute und schlechte Erfahrungen, aber dies ist ohne Zweifel eine der schlimmsten Dinge, die mir je auf einer Dating-App passiert sind. Es waren etwa 2 Monate vergangen, seit ich eine ziemlich ernste Beziehung beendet hatte, als ich mein Profil erstellte. Ich hatte Tinder in der Vergangenheit schon genutzt, es aber gelöscht, nachdem ich meinen Ex kennengelernt hatte. Ich swippte etwa 10 oder 15 Minuten, bis ich mein erstes Match bekam. Sein Name war Kevin und er hatte ein nettes Lächeln, das sofort meine Aufmerksamkeit erregte. Wir schrieben 1 oder 2 Tage lang und bald fragte er, ob wir uns persönlich treffen könnten. Wir beschlossen, uns in einer lokalen Bar auf ein Getränk zu verabreden. Als der Tag des Treffens kam, bereitete ich mich sorgfältig vor. Ich zog mein Lieblingskleid an und stylte mein Haar und Make-up perfekt. Als ich in der Bar ankam, sah ich Kevin draußen warten. Er sah anders aus als auf seinen Fotos, aber nicht dramatisch. Er war kleiner als erwartet und wirkte etwas nerdy. Trotzdem ignorierte ich meine Zweifel und begrüßte ihn mit einem Lächeln. Jeder lügt ein bisschen in seinem Profil, ich fühlte mich nicht betrogen oder so. Wir setzten uns an einen Tisch und bestellten Getränke. Zunächst verlief das Gespräch locker und wir sprachen über unsere Interessen und Hobbys. Eigentlich war ich diejenige, die das Gespräch führte und die meiste Zeit redete. Mir war schnell klar, dass ich ihn nicht wieder sehen würde, aber ich wollte nicht unhöflich sein, also blieb ich. Mit der Zeit wurde es jedoch immer unangenehmer. Er spielte ständig mit seinen Händen und mied den Blickkontakt, was mich nervös machte. Ich versuchte es zu ignorieren und das Gespräch fortzusetzen, beschloss aber, den Abend nach nur einem Drink zu beenden. Ich war erleichtert, mich zu verabschieden und nach Hause zu gehen. Ich wohnte nur etwa 10 Minuten zu Fuß von der Bar entfernt, vielleicht sogar weniger. Als ich die Treppe zu meinem Gebäude hochging und gerade die Tür öffnen wollte, blickte ich zur Straße und sah Kevin dort stehen. Er starrte mich an. Er war mir bis nach Hause gefolgt. Das Schlimmste war, dass er jetzt wusste, wo ich wohnte. Hätte ich ihn früher bemerkt, hätte ich verhindern können, dass er mein Gebäude sieht, aber jetzt war es zu spät. Ich zögerte einen Moment und huschte dann schnell ins Foyer. Drinnen überprüfte ich meine Tinder-Nachrichten. Ich entschied mich, ihn nicht zu löschen oder zu blockieren, falls ich Beweise für die Polizei brauchte. Doch es gab keine neuen Nachrichten von ihm. Ich ging schlafen und versuchte, mir einzureden, alles sei nur Zufall gewesen. Ich redete mir sogar ein, es sei vielleicht gar nicht er gewesen und ich hätte mir alles nur eingebildet, aber ich wusste, dass es nicht stimmte. Außerdem hatte er mir gesagt, dass er in einem ganz anderen Stadtteil wohnte, also war klar, dass er mir gefolgt war. Die folgenden Tage waren voller Paranoia und Angst. Ich überprüfte ständig mein Handy, aber er schrieb nicht. Einerseits war ich erleichtert, andererseits machte ich mir Sorgen, einen Stalker zu haben. Eines Nachts, als ich mich zum Schlafen fertig machte, hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich ging hin und sah eine Gestalt davor stehen. Es war er. Ich weiß bis heute nicht, wie er meine Wohnung gefunden hatte, aber vermutlich hatte er mich beobachtet, vielleicht durch ein Fenster oder so. Natürlich machte ich nicht auf. Ich schrie ihn nur an, er solle verschwinden. Er tat so, als wäre alles harmlos, aber er ging nicht. Er hatte einen schüchternen Ausdruck und versuchte, sich zu entschuldigen. Ich war völlig panisch. Ich drohte, die Polizei zu rufen, und erst dann ging er. Anschließend rief ich meinen Bruder an, fuhr zu ihm und schlief auf seinem Sofa. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es damit endete, aber das tat es nicht. Als ich schließlich zurück in meine Wohnung kam, war eine Weile alles normal, doch dann begegnete ich Kevin plötzlich viel zu oft auf der Straße. Ich sah ihn sogar in meinem Fitnessstudio, obwohl es weit von seinem angeblichen Wohnort entfernt war. Ich rief die Polizei, aber sie konnten nichts tun. Nach einem Monat beschloss ich, umzuziehen. Ich fand eine neue Wohnung in einem anderen Viertel und zum Glück habe ich ihn seitdem nicht mehr gesehen. Manchmal bin ich immer noch paranoid, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alles vorbei ist. Ich hatte schon immer Probleme, Mädchen kennenzulernen, als ich jünger war. Aus irgendeinem Grund sahen sie mich immer nur als Freund, nie als mehr. Während meiner Uni-Zeit hatte ich eine Beziehung, die aber nach dem Abschluss langsam einschlief. Meine Freunde drängten mich, es wieder zu versuchen, und ich dachte, warum nicht? Etwas Aufregung könnte meinem Leben gut tun, Also meldete ich mich bei Plenty of Fish an, damals eine der größten Dating-Plattformen. Es war Anfang 2010, Februar, glaube ich. Online-Dating war noch relativ neu und hatte einen gewissen Stigma. Es galt als verzweifelt oder lächerlich, nicht so wie heute, wo es jeder macht. Ich war etwa eine Stunde auf der Seite unterwegs, als ich ihr Foto sah. Sie hieß Brandy, hatte langes schwarzes Haar, eine Brille und wirkte insgesamt sehr unschuldig. Wir schrieben ein paar Tage lang Nachrichten, bevor sie vorschlug, uns zu treffen. Ich war nervös, aber auch aufgeregt. Sie schien lustig und abenteuerlustig zu sein und ich freute mich darauf, sie kennenzulernen. Sie erzählte mir, dass ein Freund aus einer anderen Stadt zu Besuch sei und schlug vor, dass wir uns zu dritt treffen. Das fühlte sich etwas seltsam an, aber sie versicherte mir, ihr Freund sei sehr nett und es würde nicht komisch werden. Damals war ich noch unerfahren im Dating und merkte nicht, wie merkwürdig das eigentlich war. Normalerweise bin ich besser in Einzelgesprächen, aber ich stimmte trotzdem zu. Wir verabredeten uns in einer Bar im Stadtzentrum. Als ich mich dem Eingang näherte, sah ich Brandy warten. Sie war im echten Leben noch hübscher mit kurviger Figur und langem, dunklem Haar. Doch neben ihr stand ein Mann. Er war groß, über 1,80 Meter, mit kurzen Haaren und muskulösen Armen. Mir wurde übel, als ich auf sie zuging. »Hey, Chris«, begrüßte mich Brandy. »Das ist mein Freund Nick.« Ich hatte angenommen, ihr Freund wäre eine Freundin, also war ich überrascht, einen Mann vor mir zu sehen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Date abgelehnt. Aber ich hatte nicht den Mut, einfach zu gehen, also gingen wir zu dritt in die Bar. Wir bestellten Drinks und setzten uns an einen Tisch. Brandy und Nick unterhielten sich über ihre Jobs und Hobbys, während ich schweigend dasaß und mich zunehmend unwohl fühlte. Ich versuchte, mich ins Gespräch einzubringen, aber sie hatten offensichtlich kein Interesse daran, mich kennenzulernen. Und dann wurde es seltsam. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was passierte, aber ich weiß, dass wir noch eine Runde bestellten und dann wurde alles verschwommen. Mein Kopf drehte sich, meine Sicht war getrübt. Das nächste, was ich wusste, ich wachte auf der Rückbank eines Autos auf. Ich versuchte zu schreien, aber mein Mund war mit Klebeband verschlossen. Panik überkam mich, ich hatte begriffen, was passiert war. Sie hatten mich betäubt und entführt. Ich blickte nach vorne und sah Nick und Brandy auf den Vordersitzen. Sie schienen nicht zu bemerken, dass ich wach war. Ich blieb still, damit sie dachten, ich schlief noch. Ich hörte gedämpfte Stimmen von vorne, konnte aber nicht verstehen, was sie sagten. Nach ein paar Minuten hielt das Auto schließlich an. Ich sah das rote Licht einer Ampel. Das war meine Chance. Ich musste schnell handeln. Ich entriegelte die Tür und rannte auf die Straße, wäre fast von einem Auto erfasst worden. Als ich mich umdrehte, sah ich Brandys entsetztes Gesicht. Ich muss eine hohe Toleranz gegen die Droge gehabt haben, die sie mir gegeben hatten. Ich wusste nicht, wohin ich lief, nur dass ich so schnell wie möglich weg musste. Noch einmal blickte ich zurück. Sie verfolgten mich nicht. Vermutlich wollten sie keinen Aufstand erregen. Meine Beine brannten. Meine Lungen fühlten sich an, als stünden sie in Flammen, aber ich hörte nicht auf. Ich lief weiter, angetrieben von Angst und Adrenalin. Obwohl ich wusste, dass ich entkommen war, griff ich in meine Taschen, sowohl mein Portemonnaie als auch mein Handy waren weg. Ich rannte weiter, aber die Gegend kam mir fremd vor. Ich sah mich um, versuchte mich zu orientieren, aber ich erkannte keine der Gebäude oder Straßen. Ich wusste nicht einmal, in welchem Teil der Stadt ich war. Aber eines war sicher, ich brauchte Hilfe. Ich taumelte die Straße entlang, winkte vorbeifahrenden Autos zu, doch niemand hielt an. Niemand schien mich überhaupt zu bemerken. Ich wankte, sah verwahrlost und verzweifelt aus. Schließlich hielt jemand an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Eine Frau, ungefähr im Alter meiner Mutter. Ich stammelte nur und fühlte mich immer noch benommen. Wahrscheinlich sah ich einfach wie ein Betrunkener aus. Deshalb hatte mich sonst niemand beachtet. Ich erzählte ihr, was passiert war, und sie rief die Polizei. Bald darauf kamen Polizisten und Sanitäter. Alles war ein Wirbel aus Aktivität, Chaos und Verwirrung, aber trotzdem fühlte ich Erleichterung. Ich würde in Sicherheit sein. Zuerst brachten sie mich ins Krankenhaus. Sie untersuchten mich auf Verletzungen oder Nachwirkungen der Droge. Nach ein paar Stunden entließen sie mich mit einem sauberen Gesundheitszeugnis, Dann nahm mich die Polizei mit auf die Wache, wo ich eine detaillierte Aussage machte. Sie sagten, sie würden alles tun, um meine Entführer zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Leider konnte ich nicht viel helfen. Ich hatte keine echten Informationen über Brandy und Nick. Und im Chaos hatte ich nicht einmal daran gedacht, mir das Kennzeichen oder die Telefonnummer zu merken, die Brandy mir gegeben hatte, die sich später als falsch herausstellte. Trotzdem wurden sie schließlich gefasst. Es war eine Zeit lang eine große Nachricht in meiner Stadt. In meiner Community war dieser Vorfall einer der Hauptgründe, warum Online-Dating eine Zeit lang verpönt war. Wie gesagt, das ist über 10 Jahre her, heute macht es jeder. Jedenfalls bin ich seit über 5 Jahren verheiratet und froh, nie wieder Online-Leute kennenlernen zu müssen. Vor einiger Zeit hatte ich ein Tinder-Date, als ich gerade in eine neue Stadt gezogen war und mich dort einlebte. Ich kannte dort niemanden, also nutzte ich einige Dating-Apps, um ein Gefühl für die Szene in der Stadt zu bekommen. Ich hatte ein Match mit einem Mädchen, das wie der künstlerische Hippie-Typ wirkte. Wir tauschten ein paar Nachrichten in der App aus und beschlossen dann, uns auf ein Getränk zu treffen. Ich holte sie bei ihr zu Hause ab. Sie empfing mich an der Tür und umarmte mich. Sie nannte mir den Namen einer lokalen Bar, in der sie sich unterhalten und kennenlernen wollte. Ich sagte, ich würde fahren und wir gingen zu meinem Auto. Das erste Warnzeichen war, als wir am Auto ankamen und ich die Tür öffnete. Sie folgte mir einfach zur Fahrerseite und blieb hinter mir stehen, starrte mich an. Ich sah sie etwa 15 Sekunden lang verwirrt an und fragte, ob sie einsteigen wolle. Sie sagte nur, klar, das würde ich liebend gern, und ging dann um das Auto herum zur Beifahrerseite. Da ich sie gerade erst kennengelernt hatte, dachte ich, vielleicht hatte sie etwas Marihuana geraucht, da sie mir irgendwie den Eindruck einer Kifferin machte. Während der Fahrt zur Bar begann sie sehr leise zu sprechen, fast als würde sie flüstern. Ich habe keine Hörprobleme oder so, aber ich musste sie mehrmals bitten, zu wiederholen, was sie sagte, um sie zu verstehen. Als wir in der Bar ankamen, sorgte ich dafür, dass wir uns weiter hinten hinsetzten, weg von den anderen Leuten, damit ich sie besser hören konnte. Von da an verlief das Gespräch normal und wir hatten tatsächlich eine gute Zeit. Wir sprachen über verschiedene Dinge, die uns interessierten, und sie erwähnte, dass sie Marihuana und andere halluzinogene Substanzen wie Pilze zu Freizeitzwecken konsumierte. Ich bin nicht wirklich ein Fan davon, aber es beruhigte mich ein wenig bei dem Gedanken, dass ihr seltsames Verhalten vielleicht darauf zurückzuführen war. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch ein paar Drinks getrunken, also war ich nicht ganz klar im Kopf. Ich fragte sie, ob sie nach den Drinks zu mir nach Hause kommen wolle, und sie stimmte zu. Als wir bei mir ankamen, tranken wir noch ein paar Gläser, und dann fing sie an, mir von ihrem Schmuck zu erzählen. Hier wurde es merkwürdig. Sie sagte, ihr Schmuck sei ihr großes Geheimnis und definiere sie. Als ich fragte, warum er so wichtig sei, sagte sie, »Eigentlich bin ich Anastasia und wurde in Russland nie getötet. Mein Schmuck ist meine Verbindung zur Vergangenheit.« Es fiel mir schwer, das ernst zu nehmen, besonders mit dem, was ich getrunken hatte. Also stellte ich sie ein wenig mit meinem bescheidenen Geschichtswissen in Frage. In diesem Moment verlor sie die Fassung und begann, aus vollem Hals zu schreien, wie ich die Vorfahren und die Geschichte nicht respektieren würde. Dann verstummte sie, ging auf Zehenspitzen auf mich zu und packte mich am Hals. Sie zog mein Gesicht nah an ihres, sah mir direkt in die Augen, während sie mich festhielt und sagte, »Jetzt bin ich eine Schamanin und werde dich verfluchen. Meine Vorfahren haben viele Menschen zerstört und du respektierst sie nicht. Du bist ein Nachkomme von Unterdrückern und wirst bestraft werden.« Dann tauchte sie ihre Hand in ein Glas Whisky, machte ein Kreuz auf mein Gesicht und küsste mich auf die Stirn. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich etwas klarer und schaffte es, sie zu beruhigen, indem ich sagte, ich hätte nur Spaß gemacht. Nach und nach kehrte sie zur Normalität zurück. Dann begann sie über ihren Katzenfetisch zu sprechen. Sie sagte, sie habe eine Liste von Leuten, die sie trainierte, um sich wie Katzen zu verhalten. Ich verurteile niemandes Fetische. Also hörte ich zu. Sie erzählte mir alles, was sie mit ihnen machte, und begann, sich in meinem Wohnzimmer wie eine Katze zu verhalten. Wenn sie mich nicht vorher angeschrien hätte, hätte ich es vielleicht sogar erregend gefunden, aber in meinem Kopf schrillten bereits alle Alarmglocken. Also hörte ich einfach zu und versuchte, sie nicht zu provozieren. Sie bemerkte, dass ich Salbei auf der Küchenarbeitsplatte hatte und bat mich, ihn anzuzünden, um das Haus zu segnen. Nebenbei bemerkt, ich verwende Salbei nur zum Aromatisieren, als eine persönliche Routine, die ich gerne selbst mache. Ich sagte nein, es sei mein Ding und ich würde es gerne alleine machen. In diesem Moment explodierte sie wieder, nannte mich einen schrecklichen Menschen und schrie durch das ganze Haus. Ich sagte, ich könne sie nach Hause bringen, und dann rannte sie zur Tür und ging nach draußen. Als ich hinausging, schrie sie aus vollem Hals, ich sei ein schrecklicher Mensch und müsse sterben. Ich sagte ihr, sie könne dann alleine nach Hause gehen und ging zurück ins Haus, schloss die Tür ab. Etwa 10 Minuten später begann sie heftig an die Tür zu hämmern und sagte, sie habe ihr Telefon drinnen liegen lassen. Ich nahm es von der Arbeitsplatte, öffnete die Tür, um es ihr zu geben, und sie versuchte, mich zur Seite zu drücken, um hineinzukommen. Ich blockierte sie mit meinem Unterarm. Dann tat sie so, als wolle sie mich schlagen. Ich blieb standhaft und sagte ihr, sie werde nicht hereinkommen. Dann schrie sie, sie wolle meine Whiskyflasche, aus der wir getrunken hatten. Ich antwortete, auf keinen Fall, ich hätte sie gekauft, also gehöre sie mir. In diesem Moment schlug ich die Tür zu und verriegelte sie. Ich hörte sie etwa 1 Minute lang gegen die Tür schlagen, dann hörte ich ihre Schritte die Treppe hinuntergehen. Ich wartete etwa 1 Stunde und ging dann nach draußen, um zu sehen, ob sie noch in der Gegend herumlungerte. Ich sah sie nicht und habe sie auch nie wieder gesehen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht die gruseligste Begegnung aller Zeiten, aber es war ziemlich verrückt. Und in den nächsten Nächten fühlte ich mich wirklich unruhig, lief durch die Gegend, in der ich wohnte, nur um sicherzugehen, dass sie nicht herumschlich. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es ihr gut geht, wo immer sie jetzt ist. Aber ja, ich habe keine Absicht, sie jemals wiederzusehen. Ich hatte seit Monaten nicht mehr über eine Nachricht gelächelt. Doch als Nick mir schrieb, deine Muffins sollten verboten werden, konnte ich nicht anders. Sein Profil wirkte normal. Fotos von Radrennen, ein paar Campingausflüge und ein Bild vor einer Feuerwache. Ich nahm an, er sei Feuerwehrmann oder vielleicht einfach nur an sowas interessiert. Er wirkte gepflegt, echt, ohne auffällige Kleidung oder Filter. Wir schrieben ein bisschen in der Woche, nichts Intensives. Er fragte, ob ich ausgehen wolle, vielleicht was Einfaches, und ich sagte klar. Wir trafen uns in einem bekannten Lokal an der 11th Street. Viel Gemurmel, sanftes gelbes Licht. Dieser Typ Lokal, wo Leute ihre Kinder nach dem Fußballtraining hinbringen. Er saß schon in einer Nische, als ich ankam. Er stand auf, als er mich sah. Sehr höflich. Redete nicht so viel, stellte aber viele Fragen über mein Backen, meinen Job, normale Dinge. Keine Warnsignale. Er hatte diese ruhige, gelassene Art, sah kein einziges Mal auf sein Handy, hielt nur Augenkontakt, nickte, lachte, wenn etwas lustig war. Als die Rechnung kam, griff ich nach meiner Tasche und er sagte, lass mich einladen, schieb die Tasche weg, Gentleman. Dann lächelte er. Es war nicht unheimlich, noch nicht. Wir gingen zusammen raus. Sein Auto stand ein paar Blocks weiter. Er bot an, mich nach Hause zu fahren, sagte, es sei spät und Busse seien unzuverlässig. Ich sagte ja. Normalerweise sage ich nicht ja zu solchen Dingen, aber er war die ganze Zeit respektvoll gewesen. Die Fahrt war ruhig. Leise klassische Rockmusik, Fenster ein wenig offen. Keine seltsamen Umwege, kein gezwungenes Gespräch. Er fuhr einfach. Meine Straße war dunkel, überwiegend Familien. Einige Rasensprenger liefen noch in den Vorgärten. Der Asphalt glänzte. Das Wasser machte die Stufen der Veranda etwas rutschig. Er hielt am Bordstein und sagte, es war schön. Ich sagte danke und griff nach dem Sicherheitsgurt. Er beugte sich nicht vor oder so, sagte nur, du kannst kochen, bist witzig und weißt, wie man ein anständiges Restaurant aussucht. Seltene Kombination. Ich lachte höflich, wünschte gute Nacht und stieg aus. Die Luft roch nach nassem Gras und Beton. Er wartete, bis ich am Bordstein war, dann fuhr er langsam los. Ich dachte, das war's. Ich ging zur Veranda. Die Stufen waren nass und spiegelten ein wenig das Straßenlicht. Ich war kaum bei der ersten, als ich seine Stimme hinter mir hörte. Leise und ruhig. »Glaubst du, wir machen das nochmal?« Ich drehte mich um. Er stand neben seinem Auto, Tür offen. Ich sagte, »Ich bin nicht sicher. Ich habe eigentlich keinen Funken gespürt, aber du wirkst wie ein netter Typ.« Er nickte einmal, als verstünde er das. »Danke für die Ehrlichkeit«, sagte er und schloss die Autotür. Ich drehte mich um und begann, die Stufen hochzugehen. Meine Hand war am Geländer, als ich schnelle Schritte hinter mir hörte. Sie liefen nicht, aber sie waren nah, dringend. Dann traf mich etwas von hinten. Meine Knie schlugen hart gegen das Holz und ich fiel nach vorn. Meine Tasche rutschte von der Schulter und ich griff nach der obersten Stufenkante, um nicht mit dem Kopf aufzuschlagen. »Hältst du das für ein Spiel?« »Srenja«, zischte es hinter mir. Ich drehte mich halb um und er schlug mir ins Gesicht. Mit flacher Hand, aber hart. Ich schmeckte sofort Metall. Ich tastete in meiner Tasche. Meine Finger wühlten zwischen Quittungen, Schlüsseln und fanden das kleine Döschen am inneren Riemen. Ich drehte es in der Hand und sprühte ohne zu zielen. Das Pfefferspray erfasste uns beide in der Wolke. Er schrie und taumelte zurück, Hände vor dem Gesicht. »Schlampe«, hustete er und stolperte zum Auto. Die Bewegungsleuchte der Garage meines Nachbarn ging an, tauchte uns beide in grelles Weiß. Ein Fenster ging quietschend auf und jemand rief, »Ich habe die Polizei gerufen!« Ich wählte mit zitternden Fingern den Notruf, kauerte unter dem Lichtstrahl. Das Telefon rutschte fast aus meiner Hand, als ich die Adresse vorlas. Nick tastete blind nach der Autotür, hustend und fluchend. Die Koordination war durch das Spray weg. Endlich riss er sie auf und fiel auf den Sitz, immer noch keuchend. Ich dachte, er würde vielleicht in die Mülltonnen des Nachbarn krachen, aber er fuhr zu schnell rückwärts und raste mit durchdrehenden Reifen davon. Die roten Rücklichter blinkten in der Kurve. »Mein Nachbar, Herr Keading«, kam in Pantoffeln über den Rasen. Telefon in einer Hand, Taschenlampe in der anderen. »Alles okay?« »Srenje«, fragte er. Ich nickte kaum. Er führte mich zurück zu den Stufen, vorsichtig, mich nicht zu berühren. Ich saß am Rand, zusammengesackt, die Hände immer noch um das Pfefferspray geklammert, als wäre es das Einzige, was mich hielt. Wir warteten zusammen. Die Streifenwagen kamen in Minuten. Rot-blau blinkten die Lichter auf dem nassen Asphalt und in den Fenstern. Zwei Beamte stiegen aus. Einer sprach mit Keading, während der andere vor mir in die Hocke ging. Ich gab ihnen Nicks Vornamen, sagte, ich kenne seinen Nachnamen nicht, aber er habe mich vom Restaurant an der 11. abgeholt. Mr. Keading zeigte die Straße runter und beschrieb das Auto. Dunkelgrauer Sedan, Delle im linken Kotflügel, temporäres Kennzeichen hinten. Sie funkten es durch und nahmen eine kurze Aussage auf. Drinnen drückte ich eine Tiefkühlerbse an meine Wange. Sie pochte, als hätte sie ein eigenes Herz. Im Badezimmerspiegel leuchtete der rote Abdruck seiner Hand scharf gegen meine Haut, hässlich und deutlich. Ich starrte länger als geplant. Die Polizei ging, nachdem sie sicher waren, dass ich keinen Krankenwagen brauchte. Einer gab mir eine Aktennummer und sagte, jemand würde sich melden. Die Verandalichter blieben an, das Sprengerwasser trocknete in blassen Streifen. Ich wollte nicht wieder auf diesen Stufen sitzen. Eine Woche später fanden sie ihn. Eine Tankstelle ein paar Blocks weiter hatte eine Kamera an den Pumpen, die sein Kennzeichen erfasst hatte, als er nach dem Verlassen meines Hauses tankte. Sie nahmen ihn fest. Er bestritt alles. Sagte, ich hätte ihn eingeladen, das Spray sei ungerechtfertigt gewesen. Versuchte, die Geschichte zu drehen, nannte sich selbst das Opfer. Aber meine Klingelkamera hatte alles aufgezeichnet. Seine Stimme, seine Bewegungen, den Moment des Aufpralls. Der Ton war rausig, aber klar genug. Das konnte er nicht erklären. Ich übergab das Video auf einem USB-Stick und sah ihm im Gerichtssaal zu, als sie es abspielten. Der Fall zog sich hin. Dokumente, Zeugen, mehr Anhörungen als erwartet. Ich ging täglich an denselben Stufen vorbei. Ich begann, sie zu meiden, benutzte die Seitentür, wenn möglich. Schließlich kaufte ich eine Bewegungsleuchte und eine große Außenkamera mit Weitwinkel und Ton, installierte sie selbst. Die Kabel schlängelten sich an der Verkleidung entlang und es störte mich nicht, dass sie sichtbar waren. Am Ende nahm er einen Deal, plädierte auf geringfügige Körperverletzung, bekam Bewährung, verpflichtende Wutmanagementkurse und Führungsaufsicht. Keine Haft, aber eine Akte. In der Nacht, als der Deal besiegelt war, kam ich nach Hause und schloss ab. Der Riegel klang wie ein Schlusspunkt. Diesmal zuckte ich nicht zusammen. Ich strich die Stufen im Frühling neu, ein weiches Grau, anders als vorher. Die alten Flecken verschwanden und die Dielen knarrten weniger. Es half auf stille Weise. Die Nachbarn bemerkten es. Einige fragten und ich sagte nur, ich wolle was ändern. Erklärte nicht. Leute luden mich wieder ein. Freunde, Kollegen, sogar ein Nachbar wollte mich seinem Cousin vorstellen. Der nicht verrückt ist, versprochen. Ich lachte immer und sagte, es ginge mir gut so. Meist blieb ich zu Hause, backte leise. Muffins meistens. Die Küche roch nach Zimt und Butter. Niemand stellte Fragen in meiner eigenen Küche. Ich kaufte neues Pfefferspray, größere Dose, befestigte es mit Stahlclip statt dem dünnen Stoffband an der Tasche. Mr. Keating, immer am Rasenmähen oder was am Vordach reparierend, scherzte, ich solle Selbstverteidigungskurse von den Stufen ausgeben. »Fang mit guter Treffsicherheit an«, sagte er einmal. Diesmal lächelte ich echt. Die neuen Bewegungsleuchten gehen manchmal an. Meist ist es nur die Nachbarskatze, ein schwarz-weißes Ding, das gern auf dem warmen Holz schläft. Stört mich nicht. Das Licht trifft ihre Augen und sie blinzelt, als gehöre ihr der Platz. Es fühlt sich nicht mehr wie eine Wunde an. Die Veranda ist noch immer meins. Sicherheit ist nicht nur Schlösser und Lichter. Es ist das Recht, Nein zu sagen und die Kraft, dabei zu bleiben, wenn jemand nicht hört. Diese Nacht nahm mir das nicht. Sie erinnerte mich, warum es zählt. Seit ich in ein Apartment im dritten Stock gezogen bin, ist es zu meinem kleinen Ritual geworden, abends spazieren zu gehen und mir einen Cappuccino in dem Café an der Ecke zu holen. Es war kein schicker Ort, aber der Barista kannte meinen Namen und der Laden roch immer nach Zimt. Dort habe ich Daniel kennengelernt. Er war Praktikant in einem lokalen Verlag. Er meinte, ihm sei sofort der Rechtschreibfehler bei Caramel auf der Tafel aufgefallen. Ich musste lachen. Wir plauderten ein wenig, nichts Intensives. Nach ein paar Tagen verabredeten wir uns, um uns in demselben Café persönlich zu treffen, damit wir uns nicht irgendwo suchen mussten. Am Tag des Treffens kam er pünktlich, trug ein kariertes Hemd, die Haare etwas zerzaust, als hätte er sich zu oft mit der Hand durchgefahren. Er sprach über klassische Thriller-Romane und fragte mich, was ich vom Erzähltempo bei Gillian Flynn halte. Ich meinte, mir gefielen langsamere Entwicklungen besser und er wirkte enttäuscht. Wir waren uns in allem uneinig, sogar darüber, wie man Bohnen für eine French Press malt. Er sagte, »Du brauchst keine Mühle mit Scheibenmalwerk, das ist nur Marketing.« Und ich lächelte kaum merklich. Es war kein schlechtes Date, aber es war klar, dass wir zu unterschiedlich waren. Nach etwa 40 Minuten sagte ich ihm, dass ich eine Abgabefrist einhalten müsse. Er nickte, wirkte nicht sonderlich betroffen. Wir verabschiedeten uns ohne peinliche Stimmung, ohne seltsame Momente, einfach eines dieser kurzen Treffen, die zu nichts führen. Ich fühlte mich auf dem Heimweg leichter. Die Luft war kühl, ich hatte einen guten Podcast im Ohr. Ehrlich gesagt, dachte ich an diesem Abend nicht mehr an ihn. Wenn überhaupt, war ich froh, nicht zu viel Zeit verloren zu haben. Aber ich lag falsch zu glauben, dass damit alles vorbei war. In derselben Nacht, als ich den Müll hinausbrachte, bemerkte ich einen weißen Sedan, der auf der anderen Straßenseite vor meinem Gebäude geparkt war. Er sah genau aus wie der Wagen, in den Daniel nach unserem Treffen im Café seinen Rucksack geladen hatte. Ich hielt kurz inne, überlegte, ob er die Marke oder das Modell erwähnt hatte. Wahrscheinlich nicht. Ich redete mir ein, dass es nur ein Zufall war. Weiße Sedans gibt es überall. Ich wollte mir nichts einbilden. Ich ging wieder hoch, machte mir einen Tee und versuchte, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Gegen Mitternacht, gerade als ich das Licht ausmachte und mich zudeckte, hörte ich ein leises Klirren von Schlüsseln direkt unter meinem Fenster. Mein Studio lag zum Hinterhof neben dem Hauseingang und die Geräusche hallten seltsam von den Wänden wieder. Ich blieb still liegen, lauschte. Ein sanftes Klimpern, als würde jemand die Schlüssel fallen lassen und wieder aufheben. Dann Stille. Nach ein paar Minuten dachte ich, es wäre wohl nur ein Nachbar, der spät nach Hause kam. Die Wände waren dünn. Ich versuchte nicht weiter daran zu denken. Am nächsten Morgen lief alles wie gewohnt. Ich zog einen Hoodie an, nahm meinen wiederverwendbaren Becher und ging erneut ins Café. Als ich reinkam, sah ich ihn. Daniel. Er stand neben der Theke, bestellte nicht einmal, schaute nur in die Kuchenvitrine, als würde er sich etwas aussuchen, das ihn nicht interessierte. Als er mich sah, wirkte er überrascht, aber nicht wie jemand, der zufällig einen alten Bekannten trifft, sondern wie jemand, der sich Mühe gibt, unauffällig zu wirken. Mein Puls beschleunigte sich, aber ich lächelte, als wäre alles normal. Ich ging an ihm vorbei, ohne stehen zu bleiben, hob nur kurz die Hand. »Hi«, sagte ich und ging weiter. Er sagte nichts. Als ich das Café verließ, warf ich einen Blick durchs Fenster. Er stand immer noch da, jetzt mit dem Gesicht zur Tür, sah mir nach, ohne zu lächeln, nur starrend. An der Kreuzung wartete ich auf Grün. Die Straße war ruhig. Der morgendliche Trubel hatte noch nicht begonnen. Da hörte ich das leise Summen eines Motors hinter mir. Ein weißer Sedan rollte heran und hielt am Bordstein kurz vor dem Zebrastreifen. Ich schaute nicht direkt hin, aber aus dem Augenwinkel erkannte ich das Auto. Dasselbe Modell, dieselbe kleine Beule über dem Vorderrad. Ich ging weiter. Auf halber Strecke zum nächsten Block hörte ich es wieder. Das tiefe Brummen des Motors. Ich drehte mich leicht und sah, wie der Wagen fuhr. Nicht schnell, nur gerade so, um mit mir Schritt zu halten. Er blieb eine halbe Straße hinter mir. Kein Hupen, keine plötzlichen Bewegungen, einfach nur Folgen. Ich überquerte die nächste Straße, ohne zurückzuschauen, und beschleunigte. Meine Schuhe klapperten bei jedem Schritt fester auf dem Asphalt. Das Auto hielt Abstand, bog nicht ab. Es war immer noch da. Der Motor blieb leise, kaum lauter als der Wind. Ich ballte die Schlüssel in der Faust. Ich blieb nicht stehen. Ich drehte mich nicht um. Dasselbe Muster wiederholte sich die ganze Woche. Zuerst sah ich ihn unten in der Bibliothek sitzen, während ich an meinem Laptop arbeitete. An einem anderen Tag stand er in der Nähe des U-Bahn-Eingangs, tat so, als würde er aufs Handy schauen. Nie sprach er mich an. Er hob nur ab und zu den Kopf, immer wenn ich vorbeikam. Ich begann Kassenzettel mit Zeitstempeln aufzubewahren, um festzuhalten, wo ich gewesen war, um mich selbst zu überzeugen, dass ich mir das nicht einbildete. Meine Freundin Lena bot mir ihr Sofa an, sagte, ich solle bei ihr wohnen, bis das vorüberging, aber ich meinte, ich brauche handfeste Beweise. Ohne die würde niemand etwas tun. Also fing ich an, sie zu sammeln. Ich notierte die Daten und Uhrzeiten, an denen ich ihn oder sein Auto sah. Ich fotografierte den weißen Sedan, der eines Abends neben einem Hydranten vor meinem Gebäude parkte, zoomte auf die Beule am Rad. Jedes Mal schien er einfach nur da zu sein. Unbeweglich, ohne Gesetze zu verletzen, nur wartend. Eines Nachts, gegen 1 Uhr morgens, war ich gerade im Begriff zu schlafen, als ich es hörte. Ein sanftes Klopfen an meiner Tür. Kein Klopfen mit der Faust, eher ein Streichen mit Fingern oder Krallen. Langsam und gleichmäßig. Ich erstarrte neben dem Bett. Das Licht im Flur war aus und durch den Türspion sah ich niemanden. Aber ich wusste, dass er da draußen war, stehend in der Dunkelheit. Ich setzte mich auf den Boden, das Telefon in der Hand, bis die Sonne aufging. Jedes Knarren in der Wand klang wie Atemzüge. Jede Minute Stille wog schwerer. Ich hörte auf, nach Einbruch der Dunkelheit rauszugehen, bestellte Lebensmittel online. Sogar tagsüber ließ ich die Jalousien geschlossen. Trotzdem tauchte das Auto immer wieder auf. Einmal, als ich früh losfuhr, um den morgendlichen Trubel zu vermeiden, fuhr der Sedan quer über 2 Parkreihen, um mir den Weg aus dem Parkplatz zu blockieren. Ich trat auf die Bremse, griff nach dem Handy und begann sofort zu filmen. Er stieg aus. Daniel. Ruhig, lächelnd, als hätten wir uns zufällig getroffen. »Können wir nur 1 Minute reden?«, fragte er. Seine Stimme war leise, aber nicht wütend. Ich sagte ihm, ich hätte es eilig und keine Zeit. Er machte einen Schritt nach vorn, wollte wissen, warum ich so kalt zu ihm war. In seiner rechten Hand hielt er ein kleines Schlüsselbundmesser, gerade so weit geöffnet, dass man die Klinge sehen konnte. Er schwang es nicht, aber es blitzte im Sonnenlicht. Meine Hand zitterte, doch ich hob das Handy. »Du wirst gefilmt«, sagte ich laut und deutlich. Er hielt inne, senkte den Blick und flüsterte, »Du hast etwas kaputt gemacht, das mir Hoffnung gegeben hat.« Seine Stimme brach. Bevor ich etwas erwidern konnte, hupte ein Mann in einem Lieferwagen hinter uns und rief, »Bewegt eure Autos!« Ich nutzte den Moment, legte den Gang ein und fuhr los, ohne zurückzuschauen, bis ich mitten auf dem Block war. Im Rückspiegel sah ich ihn dort stehen, allein, umgeben vom Aufblitzen der Zigarettenstummel auf dem Boden. Am nächsten Tag übergab ich das Video und meine Liste der Sichtungen dem örtlichen Polizisten. Ich hatte Daten, Uhrzeiten und klare Fotos. Sie nahmen es ernst. Es wurde eine einstweilige Verfügung erlassen und zum ersten Mal seit Wochen war der weiße Sedan verschwunden. Ich sah ihn nicht mehr draußen parken. Ich hörte nachts keine Schlüssel, keine Sichtungen mehr in der Nähe der U-Bahn oder des Cafés. Aber das bedeutete nicht, dass es vorbei war. Jetzt schaue ich jedes Mal, bevor ich das Haus verlasse, die Straße entlang. Meine Augen gleiten über jedes weiße Auto. Selbst aus der Ferne wirken die Scheinwerfer, als würden sie mich beobachten. Auf der Arbeit machen meine Kollegen Witze. Ich hätte mich in eine Detektivin verwandelt. Ich lächle, aber ich fühle mich immer noch, als stünde ich mit dem Rücken zur Wand. Ich hole mir keinen Kaffee mehr in diesem Eckcafé. Ich änderte meine Route, nahm Busse, die verschiedene Stadtteile durchqueren, nur um unvorhersehbar zu sein. Sein Profil gibt es nicht mehr. Gelöscht oder blockiert, ich weiß es nicht. Er hat mir keine Nachrichten oder E-Mails geschickt, aber ich bekomme mehrmals pro Woche Anrufe von privaten Nummern. Ich gehe nie ran, blockiere sie sofort. Einmal hätte ich beinahe reflexartig abgehoben und seitdem lasse ich das Telefon nachts auf lautlos. Manchmal, genau in dem Moment, wenn ich einschlafe, glaube ich wieder dieses Klopfen an der Tür zu hören. Sanft, rhythmisch, wie Nägel auf Holz. Ich wache atemlos auf, das Handy wie eine Waffe in der Hand. Es ist nichts da, aber ich schaue trotzdem jedes Mal durch den Spion. Wahre Gefahr muss dich nicht laut verfolgen. Sie kann sich langsam nähern. Sie kann still warten, direkt außerhalb deines Blickfelds. Für den Moment, in dem du aufhörst, aufmerksam zu sein. Ich arbeitete Frühschichten als Barista und verbrachte meine Mittagspausen meistens damit, bei Tinder zu wischen. Halb aus dem Donutladen Schürze geschlüpft und nahe am Tresen sitzend. Es war nur eine lockere Ablenkung, um die Zeit totzuschlagen. Die meisten Jungs posierten mit Fischen oder zeigten ihre Muskeln im Fitnessstudio. Aber dann war da Alex. Sein Profil wirkte anders. Alte Ford-Pickups, Lagerfeuer, körnige Fotos von nebligen Landstraßen und Restaurantschildern, die aussahen, als wären sie seit Jahren nicht mehr beleuchtet worden. Er hatte diese zerzauste, lässige Art, die nicht aufgesetzt wirkte. Wir begannen zu chatten, unter anderem über ein halb verfallenes Restaurant an der Highway 12, das wohl immer noch Pommes in Erdnussöl machte, und darüber, wie wir beide diese Trucker-Playlist-Compilations auf YouTube mochten. 3 Tage später schlug er vor, in einem Familiensteakhouse gleich hinter dem Industriepark essen zu gehen, meinte, er hätte dort in der Nähe gerade ein Fotoshooting beendet. Normalerweise fuhr ich zu solchen Treffen selbst, das gab mir ein sichereres Gefühl. Aber mein Kleinwagen war seit Montag in der Werkstatt wegen eines kaputten Kühlers. Also zögerte ich, als Alex anbot, mich abzuholen, sagte dann aber zu. Meine Mitbewohnerinnen lachten halb ernst, halb im Scherz, als sie meinten, ich solle sein Nummernschild fotografieren. Ich tat es tatsächlich. Ich schickte ein Foto von seinem grauen Dodge Ram in unsere Gruppenchat. Es war etwa 18.15 Uhr, als er am Bordstein vor unserem Gebäude auftauchte. Er stieg mit einer Jeansjacke aus, das Haar unordentlich, als hätte er sich keine Mühe gegeben, und sah trotzdem gut aus. Er sagte nicht viel, öffnete einfach die Beifahrertür für mich und wartete. Im Truck roch es nach neuem Leder, gemischt mit starkem Kaffee. Im Getränkehalter stand ein wiederverwendbarer Becher, noch warm und seine Kameratasche lag ordentlich hinter dem Sitz. Aus dem Radio dudelte leise ein alter Country-Song. Zuerst sprachen wir kaum. Ich erinnere mich, dass die Heizung leise klickte, während wir an Ampeln warteten. Es fühlte sich angenehm an. Normal, nichts Seltsames. Im Steakhouse bestellte er Maisbrot für uns beide, ohne zu fragen. Er sagte so etwas wie, die backen das hier stündlich frisch. Und die Kellnerin lächelte, als würde sie ihn kennen. Wir unterhielten uns ein bisschen mehr. Über Filme, Orte, an denen wir vorbeigefahren waren. Er wirkte entspannt, vielleicht ein wenig zu einstudiert, als hätte er diese Geschichten schon oft erzählt. Ich rührte mit dem Strohhalm in meinem Getränk und nickte, versuchte nicht nervös zu wirken. Nach dem Essen zog er sein Handy heraus und meinte, er kenne eine Abkürzung zurück, um den Brückenverkehr zu umgehen. Ich sah aus dem Fenster. Der Himmel war dunkel geworden, schwere Wolken hingen tief und der Parkplatz war voller Pickups, die meisten mit Kühlboxen und Angelausrüstung beladen. Zurück im Truck schnallte ich mich an, während er etwas ins GPS eintippte. Er stellte es auf einen Offroad-Modus, den ich noch nie gesehen hatte. Der Bildschirm flackerte und der Pfeil zeigte weg von der Hauptstraße. Wir passierten die letzte Stadtampel, die träge umschaltete. Von da an wurden die Straßen schmaler. Die Bäume rückten näher zusammen. Hohe Kiefern, die immer dichter wirkten, je weiter wir fuhren. Die Straßenlaternen verschwanden nach und nach, bis nur noch das matte Leuchten des Armaturenbretts blieb. Ich sah auf mein Handy. Der Chat war noch offen. Jemand hatte gerade einen Sticker geschickt. Ein zwinkernder Fuchs. Dann brach das Signal ab. Einfach weg. Kein Empfang. Ich legte das Handy weg, behielt es aber in der Nähe, versuchte nicht so zu wirken, als würde ich jede seiner Bewegungen überwachen. Die Straße machte eine Kurve. Der Asphalt bröckelte zu Kies. Es fühlte sich nicht mehr wie eine Abkürzung an, eher wie ein Jagdpfad. Der Truck vibrierte leicht, als wir eine kleine Anhöhe hinauffuhren. Die Bäume standen nun so nah, dass sie die Seitenspiegel streiften. »Ich glaube, wir sollten umdrehen«, sagte ich betont locker. »Ich muss morgen arbeiten, meine Schichtkollegen warten.« Er lachte kurz, leise. »Nicht so gesellig.« Dann drückte er den Türverriegelungsknopf. Ich hörte die Türen einrasten. »Entspann dich«, sagte er. »Du wirst den Soundtrack der Natur lieben.« Ein paar Kilometer weiter verengte sich der Weg zu Spurrillen mit stehendem Wasser. Der Truck ruckelte heftig bei jedem Schlagloch. Der Gurt schnitt mir bei jedem Stoß in die Schulter. Ich hielt mich fest an der Halteschlaufe und suchte gedanklich nach einem harmlosen Gesprächsthema. Wetter, Musik, selbst belangloser Smalltalk über die Arbeit, alles, was den Druck rausnahm. Alex drehte die Musik fast ganz leise und begann zu erzählen, wie er als Kind in den Wald geflüchtet war. Er sagte, er habe die Schreie und zuschlagenden Türen gehasst. Seine Stimme klang nicht wütend, nur flach, als hätte er diese Geschichte schon 100 Mal erzählt. Doch mit jeder Meile änderte sich sein Tonfall. Der freundliche Unterton verschwand. Seine Worte wurden langsamer, bedachter. Er erinnerte sich nicht nur, er beobachtete mich, wollte sehen, wie ich reagierte. Draußen rauschte ein Metallschild vorbei. Es war verbogen, hing schief am Pfosten, Straße gesperrt voraus. Ich öffnete den Mund, um zu fragen, aber er fuhr einfach weiter, ohne langsamer zu werden. »Mir ist nicht gut«, sagte ich schließlich. Ich packte das Armaturenbrett und drehte mich zu ihm. »Ich bekomme manchmal Migräne. Kannst du bitte anhalten?« Er sah mich nicht an. Er hielt beide Hände am Lenkrad und gab sogar noch ein bisschen Gas. »Da gibt's einen Platz am See«, sagte er. »Flaches Gelände. Nur noch ein paar Minuten.« Meine Hände waren schweißnass. Die Kabine kam mir enger vor als zuvor. Ich schob den Daumen unter den Sicherheitsgurt und drückte vorsichtig den Verschluss hoch, achtete darauf, kein Geräusch zu machen. Es klickte leise. Ich hielt den Gurt trotzdem über der Brust, als wäre er noch geschlossen. Der Truck bremste leicht in einer Kurve. Die Räder hatten Mühe, auf dem weichen Sand Halt zu finden. Er rutschte ein Stück, sodass er kurz vom Gas ging. Da griff ich nach dem Türgriff und riss die Tür auf. Kalte Luft schlug mir entgegen. Ich fiel seitlich zu Boden. Mein Ellbogen schrammte über den Kies, aber ich hielt nicht an. Ich rannte in die erste Lichtung zwischen den Bäumen, stolperte durch Gestrüpp und niedrige Äste. Sie schlugen mir ins Gesicht, verhedderten sich in meinen Schuhen, aber ich schaute nicht zurück. Ich lief nur. Der Motorenlärm hinter mir verklang, verschluckt vom Wald. Dann seine Stimme, lauter, schärfer als zuvor, durchschnitt die Dunkelheit. »Hey! Hey!« Es war keine Frage, es war eine Drohung. Ich blieb nicht stehen. Ich kämpfte mich nur weiter durch die Büsche, bis ich kaum noch etwas hörte, außer meinem eigenen Atem. Meine Stiefel waren durchnässt und schwer, aber ich lief weiter. 5, vielleicht 6 Minuten später kam ich auf einen breiten Feldweg, nicht asphaltiert, aber breiter als alles, was wir vorher gefahren waren. Ein paar Scheinwerfer näherte sich, hüpfte leicht über den unebenen Boden. Ich rannte ins Licht, fuchtelte mit beiden Armen. Ein großer Pickup bremste vor mir. Der Fahrer lehnte sich heraus, ein Mann mittleren Alters, bärtig, vorsichtig. Ich brachte kaum ein Wort heraus. »Bitte, ich muss zurück in die Stadt. Jemand hat mich mitgenommen und ich bin gesprungen. Bitte, fahren Sie einfach.« Er sah mich einen Moment lang an, dann nickte er, reichte mir mit einer Hand eine Stahlthermoskanne und schaltete die Warnblinkanlage ein. Als ich in die Kabine kletterte, checkte er schnell die Spiegel. »War das der Truck?«, fragte er. Ich warf einen Blick zurück. Nichts hinter uns, nur Bäume, die wieder den Weg verschlangen. »Nein«, sagte ich. »Noch nicht.« Er gab Gas und die Reifen wirbelten Staub auf, während wir davonfuhren. Mit jedem Meter öffnete sich der dunkle Weg wieder und die Nachtluft veränderte sich. Endlich roch nassen Asphalt statt Kiefern und Motorabgasen. Am Morgen saß ich auf der Polizeiwache, die Hände leicht zitternd, während ich Fotos auf meinem Handy durchging, um die Strecke aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. Ich zeigte ihnen, wo wir das Steakhouse verlassen hatten, zeichnete den Weg über die Nebenstraßen so gut ich konnte. Sie fragten nach dem Kennzeichen, ich gab es ihnen. Das Fahrzeug war auf eine Autovermietung registriert. Es war nie zurückgegeben worden. Die Zahlungen waren 2 Wochen zuvor eingestellt worden. Meine Mitbewohnerin hatte die ganze Nacht über Nachrichten geschickt. Als ich sie schließlich las, sah ich, dass Alex' Konto verschwunden war. Komplett gelöscht. Keine Matches, keine Chatverläufe. Die letzte Nachricht, die Tassat Thas, die er mir geschickt hatte, bevor er verschwand, war eine leere Nachricht. Keine Worte. Nur die Benachrichtigungsblase, als wollte er mir zeigen, dass er noch da war. Ich löschte Tinder, blockierte all meine Profile, sagte meinem Chef, dass ich den Rest der Woche freinehme und fuhr mit dem Bus zu meiner Schwester. Selbst nachdem ich gegangen war, zuckte ich bei jedem Motorgeräusch vor dem Fenster zusammen. Jeder vorbeifahrende Pickup fühlte sich an, als wäre er es, kreisend, versuchend, es noch einmal zu schaffen. Manche Nächte sehe ich immer noch Scheinwerfer in meinem Rückspiegel, die denen des Ram gleichen. Wahrscheinlich nur eine Spiegelung. Mein Nachbar fährt einen Minivan, aber die Lichter sitzen hoch. Und für einen Moment kann ich nicht atmen. Die Polizei sagte mir, er sei wahrscheinlich weitergezogen. Diese Art von Mensch bleibt nicht lange an einem Ort. Sie streunen herum, testen Grenzen, warten, bis jemand zu leicht Ja sagt. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist, aber ich weiß, dass man besser nicht den kurzen Weg nach Hause nimmt. Manche Wege ziehen sich länger, als man denkt, und nicht jeder ist dafür gemacht, zweimal gegangen zu werden.